Wenn man die Leute fragt, welche Farbe hat Verdichtung, dann sagen viele grau. Tatsächlich, für mich ist Verdichtung durchaus auch grün und bunt, weil Verdichtung führt zu Vielfalt. Verdichtung führt dazu, dass ich viel mehr Gelegenheiten auch zu Fuß erreichen kann.
Das sagt ausgerechnet ein Verkehrsplaner. Ein Verkehrsplaner, der Straßen nicht bauen, sondern reduzieren will. Merkwürdige Leute hier in der Schweiz. 100 Minuten, so wollen wir wohnen. Der Podcast von Brand 1 und dem Migro Pionierfonds. Der Kampf um die Fläche hat längst begonnen. Man will Städte mit mehr Wohnraum, mehr Grünflächen, mehr Freiflächen, öffentliche Plätze. Wo soll denn der ganze Raum herkommen? Und dann gibt es ja auch noch die Straßen und Parkplätze. Das sind sowas wie die heiligen Kühe der Stadtplanung. Die rührt man besser nicht an. Sonst droht Ärger und Volkes Zorn. Wenn wir aber unsere Städte verdichten wollen und gleichzeitig mehr Grün und mehr Freifläche fordern, wie wir in der Umfrage aus der vergangenen Folge gehört haben, dann werden wir uns den Straßenraum vornehmen müssen. Da schlummert nämlich das Potenzial. Das sagt ausgerechnet ein Verkehrsexperte, Thomas Hug-Dilena vom Planungsbüro Urbanista. Ich treffe ihn im Zürcher Stadtteil Binz. Und wenn ich Binz beim Fahrkartenautomaten am Zürcher Hauptbahnhof eingebe, werden mir Tickets für Binz an der Ostsee angeboten. Nein, die 1200 Kilometer will ich jetzt nicht mit der Straßenbahn fahren. Ich nehme einfach das Kurzticket Richtung Widikon, Bahnhof Binz raus, neben Tankstelle, Kerzenwerk und dem vergilbten Imbisswagen Gyros Zeus liegt das Büro von Urbanista. Hallo Thomas.
Hallo Frank.
Die Städte in der Schweiz sollen ja verdichtet werden. Das wird von der Bevölkerung auch einigermaßen akzeptiert. Gleichzeitig fordert man aber auch dann mehr Grünflächen in der Stadt und mehr Freiflächen. Wo soll dieser Platz herkommen? Also da rückt dann die Straße ins Blickfeld?
Die Straßen brauchen natürlich sehr viel Platz in den Städten und deshalb ist klar, das ist ein Ort, wo mehr Grün entstehen kann, weil heute sind die Straßen vor allem grau. Und das heißt auch, dass wir die Straßen vielleicht ein bisschen umdenken, vom Verkehrsraum halt wieder mehr zum Lebensraum, wo eben auch Platz für Grün ist und um sich aufzuhalten oder auch andere Leute zu treffen.
Du hast eben kurz gesagt, Verdichtung, da wird eigentlich ein schlechtes Bild gezeichnet. Die Leute, die haben da was Falsches im Kopf. Was verstehst du unter Verdichtung?
Wenn man die Leute fragt, welche Farbe hat Verdichtung, dann sagen viele grau. Tatsächlich, für mich ist Verdichtung durchaus auch grün und bunt, weil Verdichtung führt zu Vielfalt. Verdichtung führt dazu, dass ich viel mehr Gelegenheiten auch zu Fuß erreichen kann. Ich kann zu Fuß einkaufen gehen, was vielleicht in einer wenig dichten Siedlung nicht möglich ist. Und das ist für mich Verdichtung, eine Vielfalt an Möglichkeiten, die es mir erlauben, wirklich zu Fuß unterwegs zu sein oder mit dem Fahrrad. Und das finde ich das Großartige an der Verdichtung.
Das heißt, die Straße wird wieder zu einem öffentlichen Raum, was es heute nicht ist.
Rein von der Definition her ist es natürlich ein öffentlicher Raum, aber sie wird neu verteilt. Und gerade im städtischen Raum ist sie heute sehr ungerecht verteilt. Es wird sehr viel Raum dem Auto eingeräumt. Gleichzeitig besitzen in der Stadt nur noch etwa 20-30% der Menschen ein Auto, je nach Quartier. Und wenn man so nach draußen schaut, hat man das Gefühl, die Straßen werden dominiert von Parkplätzen. Und es geht also darum, die Verteilung der Straßen da auch wieder mehr Gerechtigkeit für die Leute, die in der Stadt wohnen, einzubringen.
Wenn wir uns die Straßen heute angucken, dann würde das bedeuten, in gewisser Weise ein Rückbau. Du bist, glaube ich, der erste Verkehrsplaner, den ich kennenlerne, der keine neuen Straßen bauen will, sondern der die so ein bisschen zurückbauen will. Was seid ihr hier für ein Büro? Was ist Urbanista?
Ich denke, wir glauben so, dass die Verkehrsplanung vor einem Wandel steht. Bis jetzt war es eigentlich immer, jahrzehntelang ging es darum, möglichst viel Menschen in möglichst wenig Zeit zu transportieren. Und in Zukunft geht es darum, möglichst viele Menschen immer noch, aber auf möglichst kleiner Fläche zu transportieren. Und das ist ein völliger Wechsel im Paradigma, wie man plant, weil das bedeutet auch, dass ich Platz gewinne, den ich dann eben wieder für etwas nutzen kann, was nicht nur dem Transport von Menschen gilt. Und ich glaube, das ist so auch ein bisschen unsere Philosophie hier, dass wir wirklich versuchen, die Straßen, aber nicht nur die Straßen, auch die Plätze so umzugestalten, dass sie wieder mehr den Menschen zugutekommen und weniger den Fahrzeugen.
Nun haben wir Verkehr. Es ist bewiesen, wenn man neue Straßen baut, dann erzeugt man eigentlich nur mehr Verkehr. Du vertrittst die These auch in der Gegenrichtung. Wenn man zurückbaut, weniger Straßen hat, dann entsteht auch weniger Verkehr. Das ist eine sehr steile These, finde ich.
Das ist eine steile These und gleichzeitig ist sie gut belegt wissenschaftlich. Ja. Sie wird immer mehr auch untersucht. Es klingt im ersten Moment natürlich ein bisschen wie Magie, oder? Das wünscht man sich. Man kann schnippen und dann sind die Autos weg. Ganz so extrem ist es natürlich nicht, aber man beobachtet schon, wenn man Straßen schließt, dann nimmt die Gesamtmenge vom Autoverkehr, die nimmt im System ab. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Wir können den Verkehr reduzieren, auch indem wir Straßen oder Straßen, die vom Autoverkehr genutzt werden, reduzieren. Und das ist eigentlich das Coole, das man in Barcelona beobachtet, in Paris auch, wo sie jetzt diese großen Straßenraumumgestaltungen begonnen haben. Aber eben auch bei uns, bei Baustellen, können wir das eigentlich tagtäglich beobachten im Netz, wie die Verkehrsmengen abnehmen. Und das ist auch ein Grund, weshalb ich Baustellen als Experimentierräume super finde.
Ja, du hast mir ein Beispiel im Vorgespräch gesagt, das war der Times Square. Was ist da aber genau passiert?
Am Times Square hatten sie ein riesiges Problem. Die Fußgängerwege waren zu schmal. Es gab viele Unfälle mit Leuten, die da aus Versehen auf die Straße getreten sind. Auch das Gewerbe war nicht zufrieden, weil es ein Gedränge war. Und die Lösung, die sie denn da gefunden hatten, war, dass sie eigentlich die Straßen massiv redimensionieren müssen. Sie haben den Times Square im Endeffekt praktisch autofrei gemacht. Es war nicht so, dass es da keine Widerstände gab, sondern sie haben gesagt, wir probieren das jetzt mal aus. Und sie haben dann temporär wirklich einfache Maßnahmen umgesetzt, um den vom Autoverkehr zu befreien. Schnell hat man beobachtet, es gibt weniger Unfälle, die Umsätze im Gewerbe steigen und gleichzeitig konnten sie auch mit den Daten von den Taxis aufzeigen, dass die Reisezeiten im gesamten Netz nicht höher wurden. Obwohl sie einen zentralen Ort geschlossen haben, hat sich die Autoverkehrsmenge auf das gesamte Netz verlagert und dadurch konnten sie mit den Taxidaten nachweisen, dass die Reisezeit nicht gestiegen ist.
Ich kenne solche Experimente auch aus Hamburg, wo man zugegeben viel, viel kleinere Straßen mal versuchsweise sperrt und in der Regel scheitert das am Einzelhandel, komischerweise, weil die sagen, der Kunde, der muss mit dem Auto zu mir kommen, der muss möglichst einen Parkplatz direkt vor meinem Geschäft haben, sonst geht mein Geschäft den Bach runter. Ist das so?
Es gibt spannende Studien dazu. Wir beobachten das in unseren Projekten auch, diese Angst, und wir versuchen diese jeweils zu adressieren, indem wir mit diesen Leuten sprechen. Was manchmal hilft, ist von den Gewohnheiten, die Leute im Einzelhandel haben, sie fahren oft auch selbst Auto, dass sie diese auf die Kundschaft übertragen. Das ist auch in einer Studie aus Berlin nachgewiesen worden, dass wenn jemand, ein Besitzer, eine Besitzerin von einem Geschäft selbst Auto fährt, hat er oder sie auch das Gefühl, dass die Kundschaft Auto fährt. Und so überschätzt man den Anteil deutlich von den Leuten, die tatsächlich mit dem Auto kommen.
Lustig war auch, dass Parkplätze direkt vorm Laden eigentlich eher kontraproduktiv sind, weil überhaupt keine Laufkundschaft mehr entsteht, rein theoretisch. Zumindest.
Genau, aus der Sicht von einem Ladenbesitzer macht es natürlich völlig Sinn, dass man den Parkplatz vor dem Auto will, aber das ist auch eine sehr egoistische Perspektive. Wenn man das auch wieder im Gesamtsystem denkt, dann gibt ein Parkplatz, der 100 Meter oder 200 Meter vom Laden entfernt ist, der gibt allen anderen Läden auch Laufkundschaft und so konnten sie auch in einer Studie aus Aachen nachweisen, dass es eben zu einem höheren Umsatz führt, wenn der Parkplatz nicht perfekt vor dem Laden liegt, sondern die Leute noch ein paar Meter gehen müssen und so vielleicht auf dem Weg auch sehen, da gibt es auch noch interessante Produkte, die ich vielleicht kaufen könnte.
Nun reden wir ja auch über Wohnungsbau. Wenn man Straßen zurückbaut, würde dann auch Platz für neue Wohnungen entstehen?
In Städten mit sehr großen Straßen wäre das grundsätzlich denkbar. Jetzt gerade in der Schweiz haben wir so diese Prachtachsen nicht wirklich. Das heißt, die Straßen sind tendenziell zu schmal, dass man so Wohnraum schaffen kann. Aber was natürlich geschieht, ist, dass man weniger Parkplätze planen muss in diesen Wohnungsbauten und durch das werden dann die ganzen Bauwerke auch günstiger. Und das ist ein positiver Effekt, den man natürlich dann von der Verkehrswende auch beim Wohnen spürt.
Das größte Potenzial, sind sich, glaube ich, alle einig, ist in den Agglomerationen, wo man Wohnungsbau betreiben könnte, wo man es auch tut, wo aber irgendwie keiner hin will.
Und das hat natürlich jetzt ein bisschen mit dem Bild von Verdichtung zu tun. Schaffen wir es, die Verdichtung so zu betreiben, dass sie eben auch attraktiv ist, dass die Menschen auf die kurzen Wege setzen können, dass sie schöne, grüne Verdichtung erleben können. Und heute ist es leider in der Agglomeration so, dass viele Projekte Verdichtung so gestalten, dass sie eben grau ist und das Bild, das die Leute von Verdichtung haben, heute eben auch mitprägt. Und ich glaube, die Agglomerationen können da vielleicht auch lernen vom Städtebau vor 100 Jahren. Wie sind da die Siedlungen entstanden, die heute in den Städten so extrem beliebt sind und auch so teuer?
Nun schimpft man allgemein gerne gerne über so Investorenarchitektur, auch nicht nur Agglomeration, sondern auch in der Stadt selber. Es gibt aber auch so öffentliche Bauten, die dich so ein bisschen die Palme hochtreiben. Du hast gerade neulich das neue Tramdepot Hart, ein Wohnungsbauprojekt, scharf kritisiert. Warum?
Es gehört für mich so ein bisschen in eine Reihe von Projekten, die extrem gesichtslos sind, monoton, grau und die genau dieses Bild, das ich jetzt angesprochen habe, halt prägen, wie Verdichtung nicht aussehen sollte. Es sollte nicht langweilig und grau sein, sondern es sollte halt eben vielfältig und bunt sein. Und da ist für mich die öffentliche Hand besonders in der Pflicht, auch dieses Bild von der Verdichtung mitzugestalten. Und im Moment sehe ich verschiedene Projekte, das Tramdepot ist ein Beispiel, wo das nicht gelingt, wo man halt die Verdichtung genau so macht, dass sie das negative Bild verstärkt. Und ich wünschte mir, dass hier immer mehr auch Projekte kommen, die das Gegenteil beweisen.
Du hast das als Autofahrerarchitektur beschrieben, weil das ist genau spannend für eine Sekunde, wo man dran vorbeirauscht. Wenn man aber 10 Minuten zu Fuß da langläuft, dann ist es öde.
Genau, das ist der spannende Bezug wieder zur Verkehrswende. Wenn man einer Fassade entlang geht, braucht man eigentlich alle 2 bis 3 Sekunden einen neuen Reiz, also etwas Spannendes, was man sieht, dass einem das Gesicht nicht einschläft, oder? Und mit dem Auto gilt das auch, oder? Aber wenn man natürlich mit 50 oder mit 30 einer Fassade entlang fährt, dann kann die Fassade viel länger sein mit den Reizen. Und wenn man zu Fuß unterwegs ist, dann braucht es wirklich alle 15, 20 Meter wieder einen Wechsel, dass spannend bleibt, zu Fuß unterwegs zu sein. Und so ist dann die Architektur, die Verkehrsplanung und auch die Landschaft, die Freiräume, so verbindet sich das alles und kommt zusammen.
Wir hatten es kurz schon angesprochen, öffentliche Plätze. Kopenhagen macht das ja, glaube ich, am besten vor in Europa. Wer ist da eigentlich für verantwortlich? Wer ist eigentlich verantwortlich für Qualität im öffentlichen Raum? Sind es Architekten?
Niemand ist verantwortlich oder niemand will die Verantwortung übernehmen. Oder alle. Wir können auch von Verantwortungsdiffusion sprechen. Ich glaube, für die Gestaltung sind dann oft die Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitektinnen zuständig. Nur leider müssen sie einfach noch tun, was übrig bleibt.
Ich wollte gerade sagen, die machen doch irgendwelche Gärten, oder?
Sie machen das einfach noch schön dann.
Ja.
Mit dem, was ihnen von den Architekten blieb, oder? Weil die Architekten kümmert sich sehr stark um die Gebäude. Die Verkehrsplanung kümmert sich sehr stark darum, dass eben die Verkehrsflüsse noch gewährleistet bleiben und am Ende bleibt dann irgendwie noch eine Fläche, wo man noch schön machen kann als Landschaftsarchitektin, als Landschaftsarchitekt. Und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem. Wir haben ein starkes Gärtchendenken, wo jeder und jede so die eigene Disziplin im Vordergrund sieht und darunter leidet dann auch der öffentliche Raum.
Es gibt Leute, die sagen, so der große Wurf, den es eigentlich bräuchte, den wird es nicht mehr geben.
Die großen Würfe braucht es immer, weil die sind visionär, die zeigen auch ein bisschen, wo es hingeht. Und gleichzeitig ist es klar, die großen Würfe werden selten in ihrer Ganzheit realisiert. Aber sie geben eine Vision, sie zeichnen auch ein positives Bild, was man erreichen kann. Deshalb glaube ich, ich würde die positiven oder die großen Würfe nicht aufgeben, sondern die Hoffnung eigentlich voll in sie setzen, weil sie geben auch Hoffnung, dass noch etwas passieren kann, dass wir die Städte und Orte auch noch gestalten können.
Okay. Ich danke dir.
Danke.
Thomas ist wahrscheinlich der einzige Mensch, den ich kenne, der Baustellen liebt. Aber verstanden habe ich, dass Straßen nur für den Autoverkehr ineffizient sind. Wir müssen sie öffnen. Wir müssen sie zurückerobern als öffentlichen Raum für alle. Mehr noch, wir können sie sogar zu grünen Bändern machen, sagen 2 Menschen, die sich mit ökologischer Infrastruktur beschäftigen, Sophie Rudolph und André Stapfer von Ökoinfra Swiss. Ihr Büro liegt in Bern über einer amerikanischen Kaffeehauskette unweit des Bahnhofs. Herr Stapfer hat gerade Croissants geholt. Frau Rudolph wartet im 1. Stock und entschuldigt sich gleich. Sie spreche eigentlich Französisch. Ich mag den Akzent und nehme einfach beide mit ins Interview. Und einen Kaffee bitte. Hallo Frau Rudolph, hallo Herr Stapfer.
Hallo.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Sie nennen sich Kompetenzzentrum für ökologische Infrastruktur. Was versteht man denn unter einer ökologischen Infrastruktur?
In unserer Gesellschaft brauchen wir verschiedene Infrastrukturen, damit unsere Gesellschaft funktionieren kann. Also wir haben zum Beispiel eine Infrastruktur für den Verkehr, Bahninfrastruktur, wir haben Autobahnen, wir haben auch Wasserversorgung zum Beispiel. Und alle diese Infrastrukturen brauchen wir, damit wir leben können, gut leben können. Und eigentlich die Tiere, Pflanzen, also die natürliche Welt braucht auch eine Infrastruktur, um leben zu können. Und das ist, was wir nennen, die ökologische Infrastruktur. Ja, also das ist eigentlich ein Netzwerk von Flächen, die sehr wichtig sind für Pflanzen, Tiere, Pilze, Mikroorganismen, also für die ganze Biodiversität.
Ja.
Und die Idee ist, dass die Tiere zum Beispiel sich fortpflanzen können, dass sie leben können, Nahrung finden können und dass sie sich auch bewegen können. Das ist auch was sehr wichtig ist.
Ja, das heißt, wir reden hier nicht über einen Flickenteppich, sondern wir reden über vernetzte Flächen.
Genau, also das ist ein Aspekt. Und natürlich ein zweiter Aspekt ist auch zum zeigen, dass wir eigentlich, wir Menschen, wir sind auch ein Teil der Biodiversität und wir brauchen diese Infrastruktur auch, damit wir leben können.
Können Sie mir mal ein Beispiel geben? Weil ich brauchte zum Beispiel heute Morgen einen Supermarkt und ich brauchte die Bahn, um hierher zu kommen. Das hat jetzt mit Ökologie erstmal nichts zu tun, sage ich als Laie. Jetzt sagen Sie, es ist Quatsch.
Also ich würde das nicht sagen, aber die Frage ist vielleicht, was trinken Sie gerade? Also einen Kaffee, ich habe Ihnen einen Kaffee angeboten, aber was trinken Sie sonst noch?
Ja. Wasser?
Wasser, genau. Mhm. Und Wasser eigentlich, wir haben das Gefühl, Wasser ist... ist gegeben quasi, aber es gibt sehr viele Mikroorganismen und sehr viele Arten, die eigentlich die Krankheitserreger und die Schadstoffe filtrieren aus dem Wasser.
Ja.
Und eigentlich, damit wir Wasser trinken können, brauchen wir andere Lebewesen. Wir brauchen die Biodiversität unbedingt. Das ist ein Beispiel. Aber die frische Luft ist ein anderes Beispiel.
Ja.
Wir atmen gerade in diesem Raum Luft ein und aus. Und das wird nicht künstlich erzeugt, das ist wirklich, das sind auch natürliche Lebewesen, die den Sauerstoff produzieren für uns. Und das ist oft das Problem, dass wir das als gegeben ansehen und das ist es nicht.
Ja. Oder ich denke an die Produktion von Lebensmitteln, die sehr stark angewiesen ist auf gesunde Böden, Mikroorganismen, auf Nützlinge.
Mhm.
Ich denke an das Bedürfnis, das in der dicht besiedelten Schweiz sehr groß ist, nach Erholung, naturnahe Erholung.
Die Grünflächen helfen uns, unsere Städte zu kühlen. Und das ist auch eine Anpassung gegen die Klimaerwärmung. Also das ist wirklich, und sie helfen uns auch, gegen Überschwemmungen zu schützen, quasi vor Überschwemmungen.
Ja.
So alles das, eigentlich alles spielt, es gibt ganz viele Gegenwirkungen und alles spielt zusammen.
Ja. Auf diesen Unterschied grüne Wiese und Natur würde ich nachher gerne nochmal zu sprechen kommen. Sie sagen, Sie bräuchten, damit das funktioniert, mindestens 30% der Landesfläche, damit überhaupt so eine Infrastruktur entsteht und funktionieren kann.
Die Leute denken immer, die Schweiz hat schöne Berge, die natürliche Welt ist wunderschön und so weiter. Aber grüne Fläche ist nicht gleich grüne Fläche.
Mhm.
Also die Mehrheit unserer Grünflächen, sagen wir mal, sind eigentlich
intensiv genutzt, gedüngt, bewirtschaftet.
Ja, also wir reden über Ackerflächen.
Ja. Genau.
Genau.
Genau. Und das ist nicht, was für die Biodiversität wirklich von Nutzen ist. Die Biodiversität braucht eher Flächen, die extensiv genutzt werden, die weniger nährstoffreich sind. Und das Problem ist, dass eigentlich etwa 60% unserer Landesfläche sind Bergen. Und das heißt, dass und alle unsere Aktivitäten sind eigentlich auf etwa 30-40% unserer Fläche konzentriert.
Ja.
Das heißt, es gibt eine sehr hohe Konkurrenz für die Nutzung des Bodens.
Okay, also wir ziehen Stadtfläche ab, wir ziehen alles ab, was landwirtschaftliche Fläche ist. Wir haben das Gebirge, zumindest ab einer gewissen Höhe, wo nicht mehr viel ist. Und dann bleibt, wie viel bleibt dann über, was man nutzen könnte für so eine ökologische Infrastruktur?
Also dort muss man eben ein Umdenken machen. Die Idee ist, dass man, dass diese ökologische Infrastruktur auf alle Flächen
sich verteilt
wird. Danke.
Genau, die 30% sind ein Durchschnittswert.
Ja.
Der basiert übrigens auf vielen wissenschaftlichen Daten und Modellierungen, ist auch ein internationaler Wert, auf den man gekommen ist. Und in der Schweiz, die Schweiz ist relativ reich, das heißt, sie nutzt das Land auch sehr intensiv, baut Bäche um in den vergangenen Jahrzehnten, mehr als in anderen Ländern Europas. Wenn man die Schweiz verlässt, dann spürt man sofort und hört viel mehr Biodiversität. Also den Unterschied merkt man. Im benachbarten Ausland haben wir noch mehr Strukturen, weniger intensive Nutzung, wo eben auch viel Geld mit Subventionen für Dünger, für Bächeverbauung investiert wird. Also die Schweiz hat in Europa wahrscheinlich den größten Handlungsbedarf. Wir haben auch die wenigsten naturschutzgeschützten Flächen und unsere Naturschutzgebiete sind viel kleiner als in den meisten Ländern
Europas. Ja.
Wir haben einfach wenig Platz. kurz gesagt.
Und viel Geld.
Und viel Geld.
Das ist nicht das Schlechteste. Was ist jetzt Ihre Aufgabe dabei? Sie gehen jetzt auf ein Feld und sagen dem Bauer, lass das mal mit den Kartoffeln? Nein.
Nein. Eigentlich, das sind vor allem im Moment die Kantone, der Bund, die dran sind, die ökologische Infrastruktur zu planen und dann aufzubauen. Aber wir haben einfach gemerkt, es gibt viele noch fachliche offene Fragen. Viele Sachen sind noch ungeklärt. Wie will man genau jetzt diese ökologische Infrastruktur umsetzen? Das ist eine der wichtigsten Fragen, weil im Moment wurde es geplant. Also wir haben Pläne, wir wissen etwa, was wir machen wollen. Aber wie geht es jetzt in die Umsetzung? Das ist eine wichtige Frage. Und eine zweite Herausforderung ist, dass verschiedene Leute sich koordinieren sollten für die Umsetzung der ökologischen Infrastruktur. Eben die Idee ist nicht nur, dass die Leute im Siedlungsgebiet etwas machen, sondern auch, dass die Leute in Landwirtschaft oder in den Alpen. Und das braucht eine sehr hohe Koordination und dort möchten wir helfen.
Und rennen Sie da offene Türen ein oder sagen die Leute so, nee, jetzt nicht auch noch ihr?
Also unser Zielpublikum sind im Moment die Leute, die eben sich für den Naturschutz engagieren, also in den Behörden, in den Umweltverbänden, und wir adressieren unsere Arbeitshilfen, unsere Antworten auf Fragen im Moment an die. Darum sind wir weniger Zielkonflikten ausgesetzt. Und was wir natürlich stark machen, eben wir treten an Ausbildungsstätten, Universitäten auf, vermitteln die Idee, den Mehrwert an junge Leute. Wir treten aber auch in Ausbildungen von Agronomen, Agronominnen, Landschaftsarchitektinnen auf, weil die ökologische Infrastruktur kann nur funktionieren, wenn möglichst viele raumwirksame Akteure beteiligt werden. Und eigentlich, nein, wir stoßen auf Zustimmung im Moment, aber okay, wir bewegen uns eben nicht auf der Ebene im Moment dort, wo der größte Widerstand zu erwarten.
Okay. Die Schweiz hat ja ihr Raumplanungsgesetz revidiert, mit der Folge, dass Bauland begrenzt wurde. Also das, was Bauland ist, bleibt Bauland, aber alles darüber hinaus wird geschützt. Das müsste Ihnen sehr entgegenkommen, oder?
Ja, also ohne Raumplanung und Raumplanungsgesetzgebung sähe es sicher viel schlechter aus, ganz klar. Aber trotz diesen Gesetzen, die es schon seit einigen Jahrzehnten gibt, ist die Schweiz hässlicher geworden. Also es ist trotz dieser bisherigen Gesetze nicht gelungen, die Zersiedlung wirklich wirksam einzugrenzen. Jetzt mit der neuen Revision gibt es sicher wieder einen Fortschritt. Man stabilisiert die Anzahl Gebäude und versiegelten Flächen außerhalb der Bauzone. Aber es gibt wiederum Spielraum, es gibt Ausnahmen. Es wird wiederum Gemeinden, Kantone geben, die irgendwelche Lücken finden. Im Einzelfall halt entscheidet sich dann so ein Gesetz. Also allzu viel Fortschritte erwarten wir nicht. Obwohl ganz klar in der Schweiz besteht ein Konsens in der Gesellschaft, auch in der Wirtschaft, wir müssen diese Zersiedlung eingrenzen.
Aber
im Vollzug, eben im Spielraum geben, sind halt dann doch weiter die Probleme da.
Okay, weil ich habe das in Umfragen auch gesehen, dass die Leute eigentlich dem zustimmen. Und gleichzeitig ist natürlich klar, dass wir reden ja auch über Wohnungsbau in diesem Podcast, dass sich der Druck auf die Innenstädte damit massiv erhöht, dass dort verdichtet werden muss. Und Leute das immer in der Kombination sehen, ja, Verdichtung machen wir mit, aber es muss gleichzeitig noch mehr Freifläche entstehen, es muss auch noch mehr Grünfläche in der Stadt entstehen. Das heißt, wir haben hier so eine Konkurrenzsituation. Wie könnte man das auflösen?
Indem man in diesen Flächen, in diesen Grünflächen, die noch verbleiben, deren Wert steigert, also indem man die Qualität steigert für Spielräume, Freizeitnutzung. Ich denke, im Moment ist auch eine ganz große Chance für das Freihalten dieser Flächen mit dem Klimawandel oder die Klimaadaption, gerade auch in deutschen urbanen Gebieten sehr aktuell, wo es viele Synergien gibt. Es gibt viele Synergien auch mit Hochwasserrückhalt und Bäume pflanzen oder Gewässer wieder öffnen in Gemeinden. Also es ist korrekt, es gibt einen Zielkonflikt, aber es gibt im Moment für Siedlungsgrün durchaus auch Chancen, und das Bedürfnis der Bevölkerung, das ist bei allen Umfragen so, ist da. Eigentlich ist diese Chance, gilt es jetzt zu nutzen. Ja.
Und wenn man da diese Flächen aufwerten würde, wären die auch ökologisch? Ich meine, wir sind uns, glaube ich, beide einig, so ein Fußballplatz, der ist zwar auch grün, aber ökologisch eigentlich nicht wirklich wertvoll. Wenn man das sich bemühen würde, wäre das auch ökologisch wertvoll oder wäre das einfach nur nett zum Ansehen?
Ja, also das ist eine wichtige Aufgabe, wo wir auch beteiligt sind, dass eben diese ökologische Qualität gleichzeitig auch einbezogen wird. Und das ist auch eine wichtige Aufgabe, diesen Austausch eben mit den Leuten, die für Freiräume sich engagieren oder für Klimaadaption, da die Synergien aufzuzeigen, dass gleichzeitig eben diese Flächen auch ökologischen Wert haben.
Ja. So ein Beispiel vielleicht ist, dass wir jetzt neu in der Schweiz Gewässerräume ausscheiden müssen. Das heißt, das sind quasi grüne Streifen entlang der Gewässer. Das gibt es auch in den Städten. Und die Idee, also man muss das machen, nicht eigentlich aus Naturschutzgründen, sondern aus Überschwemmungs-, also
Hochwasserschutz.
Ja, genau, ja. Hochwasserschutz. Ja. Aber die Idee ist dort eben die Synergien mit der Ökologie zu nutzen. Also wenn diese grüne Streifen, sage ich mal so, extensiv bewirtschaftet werden und aufgewertet werden, haben sie einen Nutzen nicht nur für den Hochwasserschutz, sondern auch für die Biodiversität.
Es gibt in der Raumplanung oder in der Stadtplanung gibt es ja bestimmte Modelle von Grüngürteln und Grünschneisen. Grüngürtel ist das beste Beispiel, ist London. Seit den 50er Jahren schon, wo man einen Grüngürtel um die Stadt herumgelegt hat, um die Zersiedlung zu vermeiden. Ich kenne es aus Seoul, da ist es sehr stark gemacht worden. Oder eben Grünschneisen, also dass man so Korridore schafft vom Umland hinein bis tief hinein in die Stadt. Kopenhagen ist da, glaube ich, ein gutes Beispiel. Beispiel Singapur auch. Sind das gute Ideen oder ist sowas schon überholt?
Nein, das sind sehr gute Ideen. Und also wir schauen auch stark auf deutsche Städte, auch so kennen wir mit diesen Maßnahmen, mit diesem Fluss. Und ich denke, ja, bei uns die größeren Städte, also Bern, Zürich, Basel, Genf, die sind da auch schon sehr stark auf diesen Zug aufgesprungen. Eben zusammenhängende Flächen möglichst, das ist natürlich dann ganz im Sinne auch der ökologischen Infrastruktur, wichtiger Teil eben der ökologischen Infrastruktur, die sich durch die Siedlung durchzieht. Man kann Bahnborde aufwerten, man kann Straßenborde auch aufwerten, das ist nicht Top-Qualität für ganz seltene Pflanzen, aber für mittelhäufige sehr wichtig. Also die Chance, dort etwas zu tun mit diesen Grüngürteln, ist wichtig und der Siedlungsrand ist ein ganz wichtiger Raum für das Verbinden von landwirtschaftlicher Nutzung und Strukturen, Vielfalt schaffen und Erholungsräume schaffen. Das sind da diese von Ihnen angesprochenen Gründe.
Vielen Dank für die Information.
Zürich Hauptbahnhof, Endbahnhof. Hier bitten alle Reisenden auszusteigen.
Zum Schluss der Reise lande ich wieder dort, wo ich in der ersten Folge mit meinen Fragen begonnen habe, in Zürich, wo Philipp Koch, der Delegierte Wohnen der Stadt, versucht, mit mehr Genossenschaftswohnungen die Mietpreise stabil zu halten. Wir haben gehört, dass Menschen sehr sensibel auf Veränderungen ihrer Umwelt reagieren. Das Prinzip Abriss und Neubau scheint oft ein Irrweg zu sein und Gentrifizierung ist eigentlich etwas Gutes, wenn man sie denn richtig gestaltet. Und eigentlich ist genügend Fläche da, sie wird nur falsch genutzt. Wir müssen wieder lernen, schöne Orte zu schaffen, lebenswerte Orte, grüne Orte. Wir können die Qualität von Fläche erhöhen. Das Wachstum in der Schweiz ist dabei nicht das Problem, sondern die Chance. Mit diesem positiven Impuls sage ich danke fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Staffel über Bauen, Wohnen und Leben in der Schweiz war erkenntnisreich für euch, für mich auf alle Fälle. Jetzt geht es erst einmal zurück nach Hamburg. Euch alles Gute. Wir hören uns wieder. Der Podcast 100 Minuten wird produziert von der CP-Redaktion der Brand 1 Medien AG, Redaktion Frank Dahlmann im Auftrag des Mikro-Pionierfonds. Der Pionierfonds versteht sich als Treiber des gesellschaftlichen Wandels. Als privater Förderer bietet er Anschubfinanzierung für Impact-Unternehmen. Mit dem Programm von 0 auf 100 hat der Mikro-Pionierfonds einen Raum für Pioniere und Verbesserer geschaffen, um aus Ideen Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu machen. In der aktuellen Mission sollen Ideen rund um das Thema Bauen, Wohnen und Leben von 0 auf 100 gebracht werden.